Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen guten Morgen wünsche ich. Uns treibt nun alle das Coronavirus um. Mit drastischen Maßnahmen wird versucht, die Verbreitung zu verlangsamen. Schulen werden geschlossen, Veranstaltungen abgesagt, es geht sowieso keiner mehr hin, wer kann, arbeitet von zu Hause und so weiter und so fort. Jeder von uns überlegt wahrscheinlich, was das alles für unser öffentliches und für ja, mein ganz privates Leben in den nächsten Wochen eigentlich bedeuten kann. Und deshalb nehmen wir uns jetzt hier Deutschlandfunk Kultur die Zeit für 2 Stunden, uns darüber zu informieren und uns auch auszutauschen. Was für Erfahrungen haben wir alle so gemacht in der letzten Woche und was nehmen wir uns vor für die nächste Zeit? Ihre Fragen und Erfahrungen, bitte teilen Sie sie uns. Mit per E-Mail beispielsweise gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere Adresse oder die Telefonnummer 0800 224 2254. Und während Sie anrufen oder uns schreiben, stelle ich Ihnen mal meine Gesprächspartner vor. Das ist Professor Uwe Janssens. Er ist Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIFI. Und er ist auch leitender Chefarzt im St. Antonius Hospital in Eschweiler, spezialisiert auf internistische Intensivmedizin. Ich grüße nach Köln.
Ja, guten Tag, Frau Heise.
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Janssens. Haben ja auch wirklich genug zu tun. Im Moment kommen wir gleich drauf zu sprechen. Hier im Studio ist Stefan Dädchen. Er leitet das Deutschlandradio Hauptstadtstudio und kann das politische Handeln einordnen. Ja, schön, dass Sie hier sind.
Ja, ich freue mich. Guten Morgen.
Herr Janssens, fangen wir mal mit Ihnen an. Berichten Sie mal aus Ihrem Krankenhaus Eschweiler. Ist nicht weit von Heinsberg entfernt. Wie ist die momentane Situation bei Ihnen?
Ja, wir haben ja in den letzten Tagen viel aus der Politik auch gehört von der Dynamik und da kann ich jetzt noch beispringen, die Dynamik ist wirklich im Moment da. Wir haben die letzten Tage einen doch deutlichen Zuwachs an wirklich beachtlichen Atemwegserkrankungen gesehen, wo wir ja nicht immer sofort wissen, ist das jetzt diese Infektion mit dem Coronavirus, und das ist auch wirklich klinisch von schwer zu differenzieren, aber wir sind tatsächlich nicht im Auge des Hurrikans, das ist ja wirklich in Heinsberg-Geilenkirchen in der Ecke Gangelt, ja, wo das alles in Auswirkungen war, aber wir sehen jetzt auch heute, gestern wirklich einen richtigen Sprung und wir haben ja so eine
Verdopplung. Entschuldigung, was heißt das, also Verdopplung der Zahlen, aber was heißt das in Ihrem Krankenhaus?
Das heißt ganz konkret heißt das, dass wir allein gestern Abend und bis heute Morgen, wie ich hier hingefahren bin, habe ich noch mit meinen Kollegen gesprochen, werde nachher auf wieder hinfahren, wirklich einen deutlichen Sprung an Fällen sehen, wo wir den dringenden und zwingenden Verdacht haben, dass es sich hier um eine solche Infektion handeln könnte. Mhm. Die werden dann sofort abisoliert und wir werden heute auch zu weiteren Maßnahmen greifen, dass wir eine weitere Station als Isolationsstation klassifizieren. Die Intensivstation ist schon regelhaft abgeriegelt und wir sehen zu, dass wir alle Kapazitäten dort konzentrieren, um dann die schwere Erkrankung Patienten dort abfedern zu können.
Wie geht das, so eine Umstellung von Normalbetrieb einer Station auf Notfallbetrieb? Wie geht das?
Das geht deshalb, weil wir eigentlich schon seit, ich würde mal sagen, 3 Wochen sehr konzentriert jeden Tag schon morgens in einem Team zusammensetzen. Wir nennen das Koordinierungsstab, nicht Krisenstab, weil wir das Wort Krise da weg haben. Ja. Und das ist auch ein Koordinierungsstab, wo wirklich alle Gewerke des Hauses über die Geschäftsleitung, über die einzelnen Kollegen, die in die Notfallmedizin, Intensivmedizin, Anästhesie, die Chirurgen, der Ärztedirektor, die Pflege natürlich, die ganz, ganz, ganz wichtig sind, zusammensitzen. Wir schauen uns die aktuellen Zahlen an. Wir geben jeden Tag auch aktuelle Studien, besprechen wir, die uns auch weiterhelfen, so in der Einschätzung, wie geht das vielleicht, wie wird die Dynamik sein, und können dann Punkt für Punkt, manchmal auch zweimal täglich festlegen, welche Maßnahmen ergreifen wir, müssen wir jetzt schon in den Notfallbetrieb umstellen, das heißt Regelbetrieb, wie ja Mitte der Woche die Kanzlerin und auch Herr Spahn verkündet haben, aus dem Regelbetrieb auszusteigen. Wir haben schon eigentlich im Vorfeld begonnen, normale Operationen abzusagen, damit wir Kapazitäten schaffen in der Anästhesie, in der Intensivmedizin. Ja. Und das sind schon Maßnahmen. Und deshalb trifft uns das natürlich nicht unerwartet, sondern wir können jetzt eigentlich einen geordneten Rückzug antreten. Der überrascht uns manchmal tagtäglich mit neuen Entwicklungen.
Und deswegen die tagtäglichen Sitzungen bei Ihnen und Treffen. Sie haben nicht nur den Überblick über Ihr Krankenhaus, sondern Sie sind eben der Präsident der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Wie schätzen Sie diese, wir haben jetzt alle gelernt, 28.000 Intensivbetten, wie ist unser Stand tatsächlich?
Ja, diese Zahlen, die Herr Spahn ja vorgetragen hat, stammen ja aus dem Jahr 2017. Wir haben ja immer Erhebungen mit dem Statistischen Bundesamt. Und eins muss man ja sagen, und so ist es auch, wir sind ja durch Deutschland Europameister, was die Intensivbetten betrifft. Und viele haben uns deswegen in den letzten Jahren immer belächelt und gesagt, was habt ihr so viele Intensivbetten? Wir haben 34 Intensivbetten auf 100.000 Personen. Ich sage Ihnen mal im Vergleich, in Italien im gleichen Jahr 8,4 Intensivbetten auf 100.000 Personen. Da können Sie sich vorstellen, wir haben die vierfache Menge. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum in Italien die Situation sich wirklich so dramatisch entwickelt hat, weil man gar nicht mehr in der Lage war, diese vielen zum Teil schwerkranken Patienten adäquat zu versorgen.
Aber die Intensivbetten sind ja nun auch nicht alle leer. Die sind ja eigentlich belegt.
Richtig,
Leute, die es nun auch brauchen.
Absolut richtig, absolut richtig. Aber das ist genau der Punkt, der ja auch Mitte der Woche angesprochen worden ist. Ich habe ja eben schon angedeutet, man wird tatsächlich sehr genau prüfen, und das machen wir von Tag zu Tag. Und ich weiß auch, dass es die Kollegen nicht nur in unserer Region, sondern auch in allen anderen Regionen Deutschlands mittlerweile machen. In allen Krankenhäusern, sie sehr genau prüfen, welche Eingriffe noch durchgeführt werden können, welche Eingriffe verschoben werden können. Die Bundesregierung hat ja den Begriff vertretbar eingesetzt, finde ich auch sehr vernünftig. Wie kann die Politik auch entscheiden, welcher Eingriff notwendig ist und nicht? Das können letztendlich, ohne dass ich mich da erheben will, tatsächlich nur Ärzte entscheiden, und das muss dann sehr genau auf den Patienten geschaut werden, denn es gibt auch Patienten ohne diese Corona-Infektion, die schwer erkrankt sind, haben Sie ja gesagt, und denen müssen wir auch helfen. Da müssen wir dann auch sicherstellen, dass wir denen genauso helfen wie jetzt einem Corona-Patienten. Akuter Herzinfarkt, der jetzt von jetzt auf gleich auftritt, der wird weiter behandelt werden müssen und der wird auch weiter behandelt. Ja. Und da brauchen wir keine Angst zu haben. Das passiert auch.
Ja, Herr Janssen, also Uwe Janssens, uns zugeschaltet aus Köln hier im Studio, Stefan Detjen, der das Hauptstadtstudio leitet. Herr Detjen, Sie haben jetzt vor allem in der letzten Woche, aber die ganze Zeit natürlich, die politischen Akteure beobachtet. Und wir haben jetzt ja gerade von Herrn Janssens gehört, wie auch schon die ersten Reaktionen auf das ist, was jetzt so beschlossen wird. Wie beobachten Sie die Situation? Also welchen Eindruck haben Sie so am Ende dieser Woche?
Ganz persönlich habe ich seit langem, eigentlich seit Jahren, das Gefühl, dass wir als politische Berichterstatter in Berlin in einem Krisenmodus sind. Wir beschäftigen uns mit globalen politischen Krisen seit langem. Noch vor einer Woche stand bei uns die Flucht- und Migrationskrise an der obersten Stelle der Agenda. Wir beobachten seit Jahren eine Krise der liberalen Demokratien, die unsere Verfassungssysteme auf den Prüfstand stellt. Wir haben über Finanzkrisen berichtet, und jetzt lagert sich sozusagen diese neue Krise obendrauf und versetzt das politische System, das wir beobachten, nochmal in einen völlig anderen Aggregatzustand. Das hat sich innerhalb von Tagen vollkommen verändert.
Es ändert sich von Stunden fast
Stunde.
Die Meldung. Ne?
Die Agenten verschieben sich vollkommen. Wir erleben, wie Paradigmen, die Politik geleitet haben, über den Haufen geworfen werden oder außer Kraft gesetzt werden. Gestern haben wir den Auftritt des Bundesfinanz- und des Bundeswirtschaftsministers gesehen, die das rausgeholt haben, was wir in der Finanzkrise die Bazooka genannt haben, also das mächtigste Instrument, das man zur Stützung einer krisengeschüttelten Wirtschaft nutzen kann, mit dem legendären Satz whatever it takes, wir werden alles tun, was nötig ist, Kredite ohne Ende auszuschützen, um die Wirtschaft zu stabilisieren.
Ja, ohne Ende, haben wir sowas überhaupt schon mal gehört?
Nein, das haben wir. Wir sind in einer Situation, die es historisch so noch nicht gegeben hat. Auch bis hin zur Frage, wie erhalten wir das politische System überhaupt funktionsfähig. Der Bundestag, die Verantwortlichen im Bundestag beschäftigen sich seit dieser Woche mit der Frage, was passiert eigentlich, nachdem wir zwei Infektionsfälle im Bundestag schon gesehen haben jetzt, wenn das Parlament in entscheidenden Teilen oder komplett ausfallen sollte. Ich habe es erlebt, wie Abgeordnete, wie verantwortliche Abgeordnete in den Fraktionen über die Verfassung nachgedacht haben und in die Notstandsverfassung geschaut haben. Die Notstandsverfassung von 1969, da nämlich nur da finden wir Regeln dafür, die vorsehen, was passiert, wie dieses Land parlamentarisch funktionsfähig gehalten werden kann, wenn der Bundestag, wenn das Parlament physisch gar nicht mehr zusammenkommen kann. Und man stellt dann fest, das sind Regelungen, die aber nur für den Notstand im Sinne eines Krieges, eines bewaffneten Angriffs auf die Bundesrepublik gelten. Und für den Fall eines viralen Angriffs finden wir da gar keine Regeln.
trotz dieser Getriebenheit der Situation, die dieses Virus einfach mit sich bringt, was für einen Eindruck haben Sie jetzt auch gerade nach dem Maßnahmenpaket, was gestern verkündet worden ist? Was für einen Eindruck haben Sie, was vermittelt unsere politische Spitze, unsere Regierung, überhaupt unsere Politik, was für eine Stimmung vermitteln die?
Auch da sehe ich unterschiedliche Stufen. Wir haben ja zunächst über Tage gesehen, dass der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf einmal zu dem Gesicht des politischen Krisenmanagements wird, viel Respekt dafür bekommen hat, für eine ruhige, sehr sachliche, sehr intensive Kommunikationspolitik. Spahn war über Tage in allen Interviewkanälen, in Pressekonferenzen fast im Stundentakt präsent. Ich glaube, wir erleben jetzt in den letzten Stunden, dass nochmal ein anderes Bedürfnis an die Politik herangetragen wird, nämlich ein Bedürfnis, das ich würde sagen nicht nur rational ist, nämlich ein Bedürfnis nach starker politischer Führung. Das ist sozusagen im Extremfall das, was wir mit Trump gesehen haben, der die Krise am Anfang komplett verschlafen hat, mit schweren politischen Defiziten, systemischen Defiziten im amerikanischen Gesundheitssystem konfrontiert ist und dann maximale Signale politischer Autorität und Führung setzt, Grenzschließung, Abriegelung des Landes. Und dazu gehört sicherlich auch das Thema Schulschließungen. Wir haben in Berlin beobachtet, dass der wissenschaftliche Nutzen dieser Schulschließungen keineswegs so einhellig befürwortet wird, sondern von vielen kompetenten Stimmen auch in Frage gestellt wird. Da werden wir sicher gleich mit Ihnen, Herrn Janssens, nochmal drüber sprechen, über das Für und Wider, und erleben dann, dass ausgehend vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder von Bayern aus der Druck entstanden ist auf der föderalen Ebene, dem sich dann am Ende keiner mehr entziehen konnte, jetzt Schulschließungen flächendeckend zu verhängen. Und das ist ja kein Zufall, dass dieser Druck von einem Ministerpräsidenten ausgeht, der morgen vor wichtigen, für seine Partei wichtigen Kommunalwahlen in Bayern steht.
Ja, über die Art, wie Führung ausgeübt wird und wie Vertrauen irgendwie auch geschaffen wird, werden wir in dieser Sendung natürlich reden, und wir versuchen auch Ihre Fragen zu beantworten. Ich habe am Telefon jetzt Christine Dannenberg. Schönen guten Morgen, Frau Dannenberg.
Ja, guten Morgen.
Was bewegt Sie?
Also ich persönlich gehe da bis jetzt sehr gelassen um, weil ich für mich eigentlich keine Angst habe. Mhm. Ich gehe auch nicht in so große Menschenansammlungen oder so oder zu Veranstaltungen.
Weil machen
ich
Sie das sowieso Geld nicht? Hab. Ach so, machen Sie sowieso nicht.
Mhm. Ja, also das passt insofern. Ich habe jetzt aber eine Frage, weil ich mit einer Freundin zusammen ehrenamtlich einen sozialen Treff betreue, und zwar jeden ersten und dritten Sonntag bieten so Kaffee und Kuchen an. Mhm. Und meine Frage ist jetzt, ist das bedenklich, dass, also morgen wäre das zum Beispiel, ist das bedenklich, das weiter zu betreiben oder nicht?
Haben Sie schon übrigens nochmal vorab gefragt, erste Reaktion, rufen Leute an und sagen, ich komme lieber nicht? Oder fragen Sie jetzt erstmal, ob Sie was vorgeben wollen sollen?
Ja, also ich habe von dem Leiter gehört, der hat mich gestern angerufen, und ich habe so gesagt, nö, ich mache das. Aber inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher. Also von den Gästen her waren wohl keine Bedenken, also die möglichen Gäste, die kommen.
Wie viele kommen da immer so?
Ja, so 5, 6, 7, manchmal auch 10 oder 12. Mhm.
Herr Janssens, ist wahrscheinlich eine Frage, die Sie auch immer wieder zu beantworten haben. Was würden Sie Frau Dannenberg raten?
Ja, ich finde das erstmal toll, dass dieses soziale Engagement da ist. Wir haben ja jetzt gerade auch in der Corona-Krise, hören wir jetzt immer mehr Leute, die sich engagieren und wirklich auch zu alleinstehenden alten Menschen hingehen, sie unterstützen und ihnen Buddengänge machen etc. Ja, zu Ihrer Frage. 6 bis 7 Menschen, das ist ja eine überschaubare Zahl ältere Personen, also mit anderen Worten schon mögliche Risikopersonen, aber die Frage, die sich ja da stellt,
ist unterschiedlich, das Alter. Es gibt ältere und es gibt aber auch so mittelalte, sag ich mal.
Entscheidend ist ja mal in der Einschätzung auch was das RKI, das Robert-Koch-Institut, sagt, ja, wo ist das eigentlich? Also wenn Sie jetzt, ich sage das mal beispielsweise bei uns in Gangelt das machen würden, in Heinsberg in der Region, würde ich sagen, das verschieben Sie bitte mal. Wenn Sie das in der Region machen, wo Sie überschaubar feststellen können, aufgrund der Daten, die auch täglich täglich ausgespielt werden. Wir haben nicht so viele infizierte Personen dort. Würde ich einfach tatsächlich im Vorab abfragen, gibt es irgendwelche von den Teilnehmern, von den 5 oder 6 Personen, die in irgendeiner Form entweder einen direkten Kontakt mit einem nachweislich erkrankten Menschen hatten oder die Symptome haben. Ich würde auch dringend abraten, dass irgendwer mit Symptomen, sprich aktiven grippalen Symptomen, Fieber, Husten, Atemwegsproblem, tatsächlich sich dann in so eine Gruppe reinbegibt. Der soll zu Hause bleiben, sagen, pass mal auf, ich habe Symptome, ich bleibe zu Hause. Das ist eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Und das kann man aktiv abfragen. Und wenn alle sagen, ich habe überhaupt keine Kontakte gehabt mit irgendwem, ist das natürlich keine 100%ige Sicherheit. Aber das wäre schon eine große Hilfe. Fragen Sie es ab. Und ich würde es nicht ganz stoppen. Ich würde es wirklich so ganz individuell auch auf Ihr Gebiet selber noch so ein bisschen abstimmen und mal gucken, was ist denn bei mir in der Ecke los? Ist da tatsächlich schon eine Meldung, dass wir 100, 200, 300 Infizierte haben? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich da immer noch bewusst mit umgehen. Aber trotzdem, weil es hat ja auch einen gewissen Wert auch für die Leute, es durchführen. Sie selber haben ja keine Angst. Ich glaube, die Frage nach dem Kontakt und die Frage nach den Symptomen, das ist das, was Sie stellen.
Ich habe gehört, dass wenn Sie sich im Raum treffen, vielleicht morgen soll schönes Wetter sein, vielleicht machen Sie gemeinsam einen Spaziergang. Das heißt ja immer, dass in frischer Luft es eigentlich viel ungefährlicher ist, wenn man da auch viel weiter voneinander entfernt sein kann. Kann man das so pauschal sagen, Herr Janssens?
Das stimmt. Wir empfehlen ja ganz klar auch, dass selbst Personen, die ja auch schon infiziert sind, zu Hause leben, dass sie sich in einem Raum abisolieren sollen, dass ja der Raum immer gut gelüftet sein soll. Die frische Luft, das ist ja ein Keim, der ja auch über die Lufttröpfcheninfektionen übertragen wird, aber auch über Kontakte mit den Händen. Also die ganzen Grundregeln, die Sie in den letzten Tagen so häufig gehört haben, die gelten weiterhin. Hände waschen vorher, Hände waschen nachher. Eine Husten- und Niesetikette, das haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen sehr häufig gehört. Aber ganz wichtig, die Leute mit Symptomen, da würde ich sagen, bleibt zu Hause, kuriert euren Infekt aus und kontaminiert euch nicht. Und es gibt ja noch andere Viren als den Coronavirus, das muss ich auch mal sagen. Ja.
Frau Dannenberg, danke für den Anruf. Sie haben ein großes Thema aufgemacht, also gerade was eben auch das gesellschaftliche Miteinander, das ja so notwendige gesellschaftliche Miteinander und sich stützen angeht. Frau Dannenberg, danke schön für den Anruf.
Ja, vielen Dank, wie gesagt.
Ich möchte das noch einmal aufzuweiten, Herr Janssens. Sie leiten ein Krankenhaus. Wie gehen Sie mit Besuchen um?
Wir haben uns relativ frühzeitig schon vor knapp 2 Wochen dazu entschieden, 1,5 Wochen entschieden, einen kompletten Besucherstopp einzuführen. Das war goldrichtig. Denn wir haben schon in so einem Krankenhaus, und das gilt für alle Krankenhäuser, für die großen Kliniken, für die mittelgroßen Kliniken, natürlich einen riesen Besucherstrom. Wir haben ja pro Patient im Schnitt 3 bis 4 Leute, die da Besuche von morgens bis abends durchführen. Und das bringt erstmal neben der Unruhe potenzielle Menschen ins Krankenhaus, die vielleicht doch irgendwas mit sich bringen. Und wir können im Moment und müssen im Moment und werben da auch massiv um Verständnis und haben auch ein großes Verständnis auch geerntet. Auch ein paar Kritiken, aber großes Verständnis dafür geerntet, dass wir das gemacht haben. Das hat uns wirklich, was die Arbeitsabläufe betrifft, enorm geholfen, auch fürs Personal. Wir müssen jetzt ganz konzentriert, selbst in den Bereichen, wo wir überhaupt keine Patienten haben, die vielleicht solche Infektionen haben, arbeiten können. Wir haben allerdings ganz klar gesagt, wir stellen sogenannte Besucherpässe aus. Es gibt natürlich Patienten, wo es dringend und zwingend notwendig ist, dass da Besuch kommt. Das ist ganz klar. Und die dürfen auch durch. Ich muss allerdings sagen, wir mussten das Krankenhaus dann aber auch mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes versehen im Eingangsbereich, weil an einigen Punkten gerade in der Anfangsphase erhebliches Unverständnis von einigen Personen herrschte. Das hat sich so ein bisschen beruhigt, aber das deutet natürlich darauf auf, dass die Nerven liegen ja bei dem einen oder anderen noch blank. Und wenn Sie einen Krankenangehörigen im Krankenhaus haben, den nicht besuchen dürfen, dass der eine oder andere dann nervös wird, das kann ich auch so ein bisschen verstehen. Man muss also immer deeskalieren. Die 99% haben maximales Verständnis für und sehen sogar ein, dass es richtig ist.
Ich würde jetzt Herrn Graf gerne begrüßen. Er ist am Telefon und ruft aus Kiel an. Herr Graf, schönen guten Morgen.
Hallo.
So, jetzt sind Sie schnell ans Telefon geeilt. Ja. Herr Graf, Sie haben eine konkrete Frage.
Ja, erstmal wollte ich der Dame sagen, ich arbeite auch ehrenamtlich und unsere ehrenamtliche Tätigkeit ist jetzt von dem Betreiber eingestellt worden, weil wir nur mit Senioren arbeiten. Das ist aber nicht zeitkritisch, sodass wir das verschieben können auf die Zeit, wo sich das wieder beruhigt hat. Meine persönliche Frage geht dahin, wir haben in der nächsten Woche ab Dienstag eine Reise nach Edinburgh vor und wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Es gibt ja schon eine Reisewarnung genügend, es gibt auch schon Einstellung von Verkehrslinien, aber wir kriegen unser Reisebüro nicht an die Strippe und wir können uns nicht erkundigen, ob da was vorgesehen ist oder nicht. Und unsere Frage jetzt, fährt man auf Verdacht los? Was sagen die Ärzte? Was sagt der Arzt? Sollen wir es wagen oder sollen wir uns lieber zurückhalten und sagen, die Situation ist nicht so, dass man so eine Reise jetzt machen muss. Das sehen wir auch so.
Herr Janssens, haben Sie da eine Antwort drauf?
Ja, wir diskutieren das täglich. Ich habe Mitarbeiter und Mitarbeiter, die genau die gleiche Frage wie Sie haben, lieber Herr Graf. Wir haben das sehr intensiv diskutiert und eigentlich muss man sagen, wenn wir die letzten zwei Tage sehen, Herr Detschen hat das ja auch bestätigt, diese unglaubliche Dynamik, die da ist, würde ich mal sagen, wenn wir auch hören, dass die Türkei komplett alle Flüge gestoppt hat und an die Grenzen in verschiedenen Bereichen Europas dicht gemacht werden, Sie wissen, kennen die Länder. Es ist eine unsichere Situation und in dieser unsicheren Situation würde man tatsächlich von allen Maßnahmen zumindest Vorsicht abraten, wo eine Unsicherheit besteht. Sie wissen auch nicht, ob dann nachher England abgeschottet wird vom Festland und so weiter und so fort, ob sie da wieder zurückkommen. Infektiologisch, epidemiologisch, wenn sie nur im Auto fahren, sind sie ja unter sich. Wenn sie aber dann in größeren Umständen reisen, in Zügen etc. oder in Bussen, dann sehen sie schon, dann sind sie wieder in einer Kohorte, wo einer mal niest und dann werden ja ganze Züge im Augenblick mittlerweile schon gestoppt von der Bundespolizei. Also Sie sehen, dass ich eher dazu tendieren würde, Ihnen zu raten, in dieser sehr unübersichtlichen und unklaren Situation von Reisen, die man nicht zwingend machen muss, also wirklich aus inhaltlichen Gründen, wo es ganz wichtig ist, wahrscheinlich doch abzusehen und das vielleicht zu vertagen. Das ist so mein Rat. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist wirklich unheimlich traurig, weil sie seit langem sich auf eine Reise wirklich in den Wald weit weg freut. Wir haben das besprochen. Sie muss über Drehkreuze fliegen. Das kann ja durchaus passieren, dass die mit einem deutschen Reisepass irgendwo abgefangen wird und dann isoliert wird. Und das Risiko ist nicht unbeträchtlich im Moment, das muss man sagen.
Herr Graf, ich glaube, da ist ein Nerv von Ihnen getroffen worden. Eigentlich eine Bestätigung haben Sie jetzt bekommen, oder? Ihrer Zweifel zu fliegen, zu fahren, meine ich.
Ja, das hatte ich auch so erwartet. Mhm. Ich hoffe nur, dass das Reisebüro sich jetzt meldet, dass sie auch ihrer Verantwortung gerecht werden und nicht durch Untätigkeit die Leute in eine Situation laufen lassen, die sie beide sicherlich nicht wollen oder alle nicht wollen. Das wäre mein Wunsch.
Ja. Ich kann das aus dem politischen Raum noch ergänzen, wo wir in den vergangenen Tagen erlebt haben, wie Politikerinnen und Politiker alles an Reisetätigkeiten faktisch eingestellt haben. Kollegen von mir aus dem Hauptstadtstudio wollten mit der Verteidigungsministerin, mit dem Außenminister, mit dem Bundespräsidenten in den nächsten Tagen Reisen unternehmen. Die sind alle abgesagt worden. Auch aus dem Grund, weil die Politikerinnen und Politiker sagen, wir als Menschen, die in den letzten Wochen und qua Amt sozusagen besonders viele Kontakte haben, wir stehen mit vielen Menschen in Kontakt, sind selber Risikoträger. Und wenn wir wie die Verteidigungsministerin, wie der Außenminister ins Ausland reisen, um zum Beispiel deutsche Truppenkontingente im Ausland zu besuchen, dann sind wir selber auch für die Gefahrenträger und wollen das vermeiden. Mhm. Also da kommt wirklich auf allen Ebenen ein Teil des Lebens, das wir gewohnt waren, zum Erliegen zurzeit.
Also, es gibt ja auch einen prominenten Politiker, glaube ich, in Brasilien, der, glaube ich, sich auch angesteckt hat, wenn ich das so richtig mitbekomme.
Justin Trudeau ist auch in der Quarantäne, weil seine Frau positiv getestet worden ist. Also mehr die Verantwortung auch über die eigene Haut, sage ich mal, hinaus, sondern die Verantwortung für andere. Herr Graf, danke für Ihren Anruf. Wir sind hier im Deutschlandfunk Kultur. Natürlich mit Corona beschäftigt. Was ist zu tun? Unsere E-Mail-Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de und da hat uns Ralf Bosse aus Langenhagen geschrieben und fragt, gibt es überhaupt irgendwelche Anhaltspunkte darüber oder zumindest Vermutungen, wie viele Menschen ohne ausgeprägte Symptome bereits infiziert sind, Herr Janssens?
Ja, super Frage. Die ist natürlich schwer zu beantworten, weil dann müsste man wirklich 10.000, 20.000, 30.000 Personen in einer Region testen. Die Daten haben wir nicht. Aber wir wissen aus jüngsten, also tatsächlich ganz, ganz aktuellen Publikationen, dass tatsächlich die Vermutung ist, dass in China, gehe ich mal da zurück, da haben wir die meisten Patienten gehabt, dass wohl Ende Januar wohl 10-mal mehr infizierte Patienten gab als offiziell bestätigte Fälle. Und andere Kollegen in Publikationen sprechen sogar von der Zahl 40.
40? Ja,
40. 40 mal so viel wie von, das, wenn wir das mal hochrechnen, ist gigantisch. Und das zeigt auch, und das ist auch, glaube ich, das aus unserer Sicht, und das erleben wir auch jetzt in der täglichen Arbeit direkt vor Ort, dass wir wirklich viele, viele, viele Patienten haben, die ganz milde Symptome haben, die sie gar nicht von der auch leichten Unwohlsein abdifferenzieren können. Und diese ganzen Menschen, die werden ja nicht alle getestet. Die gehen auch nicht zum Arzt, die fühlen sich wohl, die sind jung, die sind gesund. Und ich glaube, das ist diese Dunkelziffer, von der der Herr da gesprochen hat. Und das sind natürlich dann die Patienten oder die Menschen, sind ja keine Patienten, die tatsächlich dann als völlig asymptomatischer Virusträger tatsächlich dann in der weiten Welt.
Und deswegen eben die soziale Separierung.
Das ist eines der Gründe. Und ich glaube, wir wissen auch sehr genau, dass hätte man tatsächlich in China, das Lockdown, das berühmte Ende Januar, 3 Wochen vorher gemacht, hätte es 95% weniger Infizierte gegeben. Also diese Politik, die jetzt hier verfolgt wird, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, sondern trifft hoffentlich den Virus an seiner Haarwurzel. Wird ihn nicht ausrotten, aber er wird diese Verbreitung einschränken.
Ich begrüße am Telefon Silvia Schöll aus Lüneburg. Frau Schöll.
Ja, hallo.
Schönen guten Morgen.
Ich hoffe, ihr erschreckt niemanden, aber ich möchte eigentlich mal, der Herr Thiel hat es vorhin angesprochen, die Richtung, die ganze globale Situation sehen, ja. Ich kann jetzt einfach nur mal sagen, das ganze Klimaproblem, ja, und das Problem des Planeten und der Menschen. Ich sehe diesen Virus nicht für mich als Bedrohung, sondern als eine Chance. Und zwar, wir haben jetzt die Chance, umzudenken. Die Wirtschaft lahmt, der ganze globale Handel, es fällt uns alles vor die Füße, weil es menschengemacht ist. Wir kriegen es von alleine nicht in den Griff, eine Veränderung endlich was zu tun. Und ja, da kommt eben so ein Virus. Entschuldige, ich lache drüber. Ist heftig, aber es ist, ich sehe es tatsächlich so. Ich habe wahrscheinlich viele Feinde, aber damit, aber ich habe gar keine Angst vor diesem Virus, weil ich es als Chance sehe und ich glaube daran. Und weil, ja.
Also auch in dem
Fall. Es kann Umdenken stattfinden. Wir müssen die Chance einfach nur sehen. Zu einer Veränderung.
Frau Schöll, ein interessanter Gedanke. Ich sehe ein Nicken bei Stefan Dädchen. Wie?
Ja, ich finde das einen wichtigen, auch schönen Gedanken, der ja auch einer individuellen Lebenserfahrung entspricht, die viele Menschen gemacht haben, die Krisen durchlebt haben, Krankheiten, Lebenskrisen. Und viele Menschen erzählen uns dann, oder wir haben, wenn wir dasselbe erlebt haben, die Erfahrung, dass wir klüger daraus hervorgehen können, weiser daraus hervorgehen können, dass wir lernen können in Krisen. Der griechische Wortstamm des Wortes Krisis hat auch genau damit was zu tun. Der sagt gar nicht, hat gar nicht was mit Katastrophe oder Angst zu tun, sondern hat in der Wortherkunft was mit Bewertung zu tun. Man kann sich selbst und Situationen bewerten. Das sehen wir natürlich auch bei politischen Systemen, die in Krisen geraten und dann verändert daraus hervorgehen. Aber das, was Sie eben angesprochen haben, die Krisen politischer Systeme, die Krisen einer Weltordnung, die sind eben auch noch nicht vorbei. Und wir können nur ahnen, dass wir anders daraus hervorgehen, dass wir am Ende anders sein werden als Individuen, auch als Gesellschaften. Aber wir wissen noch nicht, wie wir uns verändert haben. Und wir haben das aber auch in der Hand, selber mitzuentscheiden, wie wir uns verändern. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch eine Erfahrung, die viele Menschen im Alltag machen. Man verändert sein Leben. Und wenn man so wie Sie das nicht nur als eine Einschränkung, nicht nur als etwas Beunruhigendes sehen kann, sondern auch als eine Chance, Lebensrhythmen, Lebensgewohnheiten zu überprüfen, dann kann man dem etwas Positives abgewinnen. Und Katrin Heise, wir kennen das im Radio bei uns, finden zurzeit in den Redaktionen viele Sitzungen nicht mehr statt oder als Videokonferenzen statt. Und ich denke mir, am Ende werden wir vielleicht sagen, wenn das mal vorbei ist, naja, vielleicht manche Sitzungen brauchen wir dann am Ende auch gar nicht mehr. Das haben
wir gelernt. Wer weiß, was da rauskommt. Dankeschön, Frau Schöll, für diesen Gedanken, den Sie geäußert haben. Ich habe auch immer so gedacht, beispielsweise bei den Schulschließungen, jetzt werden die Schulen auf ganz andere elektronische Mittel zurückgreifen. Vielleicht gibt das auch einen Schub in diese Richtung. Also auch da vielleicht eine Veränderung. Wird sich ja vieles tun. Ich begrüße in Berlin am Telefon Andrea Wilken. Schönen guten Tag.
Ja, Angela Wilken, mein Name. Und zwar meine Frage, ich habe gehört, dass ja dieser Ursprung eigentlich auf dem Markt in China durch eine Fledermaus, hieß es jedenfalls. So, und Fledermäuse haben mit Schimmelpilzen zu tun. Schimmelpilze gibt es ganz viele in der Luft und auch auf Lebensmitteln. Und jetzt ist meine Frage, ob es auch möglich sein kann, dass der Virus über Lebensmittel aus Italien zum Beispiel weiter verbreitet werden kann.
Ich weiß, Herr Professor Uwe Janssens, Sie sind kein Virologe. Ja. Was sagen Sie zu dieser Frage? Denn die wird jetzt häufiger gestellt. Unsere Hörerin Birgit Isabel Wiemer fragt per E-Mail, wo ist der Ursprungserreger zu suchen? Und das geht ja auch in eine ähnliche Richtung.
Also, wir gehen ja davon aus, das ist dieser berühmte Markt da gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie mal Fotos von diesem Markt gesehen haben. Das ist ein Riesenmarkt. Das ist für uns Europäer unvorstellbar. Und auch die Komposition eines solchen Marktes ist mit wilden Tieren, also ich sage das mal überspitzt, das ist für uns, das ist eine ganz andere Kultur. Und wir wissen auch sehr tatsächlich, da wird auch wahrscheinlich ein ganz klarer Zusammenhang sein. Ich möchte mich dabei jetzt nicht so präzise festlegen, denn das ist nun nicht mein Fachgebiet. Ihre Sorge, dass jetzt dieser Virus über Nahrungsmittel weitergetragen wird, ist aus meiner Sicht eher zu vernachlässigen. Der Virus in der Tat, das wissen wir ganz genau, der ist nicht sofort tot, wenn er sich auf Oberflächen festsetzt. Ja, das wissen wir aus deutschen Untersuchungen. Der hat schon ist relativ stabil, kann so 5 Tage auf so Oberflächen nochmal weitermachen. Und ist dann tatsächlich dann auch, wenn man ihn dann mit den Händen berührt und mitnimmt, kann er dann bei dem Betreffenden dann auch eine Krankheit auslösen. Also ich sage, dass die Lebensmittel sollten für uns sicherlich nicht die Gefahr darstellen, aber natürlich alles, das, was wir mit unseren Händen berühren, egal wo wir sind, im Bus, in der Bahn, sonst wo, das ist genau eine der wichtigsten Infektionsquellen. Davor würde ich eher immer darauf hinweisen, da können Sie am meisten, ich glaube, es geht Ihnen ja auch darum, wie kann ich hier präventiv tätig werden? Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Nudelprodukte aus Italien sind...
Nein. Also es geht mir jetzt, wie gesagt, um Schimmelpilze auf Obst, also Obst und Gemüse, also zum Beispiel Tomaten.
Ich kann Ihnen nur raten, das hat jetzt hat überhaupt nichts jetzt mit dem Coronavirus zu tun, dass Sie sämtliche Obstprodukte etc. Mit der gleichen Hygiene behandeln. Das tun Sie auch. Das sage ich Ihnen ganz klar. Zum jetzigen Zeitpunkt ist mir nicht bekannt, dass das tatsächlich eine relevante Transmissionsquelle sind. Die relevanten Transmissionsquellen sind Menschen selber, sind Kontakte mit kontaminierten Oberflächen. Deshalb hier dieses Ratschlag mit den Händen waschen und zwar mit Seife. Das ist ja eine der aus meiner Sicht wichtigsten Empfehlungen, geht noch weit darüber hinaus, viel, viel wichtiger als jetzt mit einer Mund-Nasen-Schutz herumzulaufen. Die Hände sind schon wirklich diejenigen, die wir dauernd im Fokus haben sollten, immer schön. Das ist viel wichtiger.
Mit Handschuhen jetzt, also jetzt nicht übertrieben, aber so mit Gummihandschuhen, jetzt das hört sich jetzt utopisch an, aber damit in U-Bahn und Bus zu fahren?
Ich sage Ihnen mal eins, das Problem ist, dann haben Sie den Keim auf Ihrem süßen kleinen Handschuh drauf und mit diesem Handschuh berühren Sie sich dann auch unbewusst und reiben sich plötzlich in den Augen. Also das wird Sie davor nicht schützen. Entscheidend ist, Sie werden sie auch ausziehen, dann kontaminieren Sie Ihre Hände auch wieder mit der Oberfläche der Handschuhe. Also waschen Sie sich die Hände. Berühren Sie nicht so viele fremde Oberflächen. Wenn Sie das getan haben, einfach gehen Sie auf die Toilette, waschen sich nochmal die Hände, versuchen die Türklinken anders zu öffnen, als Sie es vielleicht bisher getan haben. Es gibt schon viele Möglichkeiten, wie Sie das umgehen können. Handschuhe jetzt da wieder eine Hysterie zu scheren und dass jetzt alle Menschen mit Handschuhen durch die Berliner U-Bahn fahren.
Aber ich meine, die kann man ja geschickt ausziehen, da braucht man ja das nicht an den Händen kriegen. Aber dennoch eine Frage.
Eine letzte Frage, Frau Wilken?
Ja, genau. Und zwar alte Menschen. Also wenn alte Menschen jetzt isoliert leben und einkaufen, ich meine, wie das müsste doch irgendwie auch organisiert werden, mit dem Einkaufen, dass man denen hilft. Wenn, man kann doch jetzt nicht sagen, ich halte jetzt Abstand von allen Menschen, damit alte Menschen sich nicht von mir anstecken.
Ja. Frau Wilken, da sprechen Sie etwas an, was vielfach angesprochen wird. Ich weiß, dass Hörer hier auch genau das wissen wollen. Also Einkaufen für ältere Herrschaften. Soll man das Eingekaufte vor die Tür stellen? Es gibt ja ganz viele Initiativen jetzt schon, Zettel in Häusern, wo das angeboten wird. Ich kaufe ein, melden Sie sich bei mir, ich stelle die Tüte vor die Tür. Herr Janssens, wäre das eine Möglichkeit?
Ich finde das ganz toll. Ich habe jetzt auch wirklich viele Berichte gehört. Das ist eine super Idee. Das zeigt, und da sind wir da bei der Voranruferin, diese Chance, dass unsere Gesellschaft jetzt erkennt, dass wir doch füreinander einstehen müssen. Wir haben ja von der Kanzlerin gehört, das Wort der Solidarität, und ich finde, das kann man nicht genug sagen. Leute, helft euch doch gegenseitig, und wenn ihr in eurer Nachbarschaft eine ältere Dame hat, klopft an, wie kann ich ihnen vielleicht sie unterstützen, ich gehe mal für sie einkaufen, mache einen Botengang für sie, und das zeigt doch dann wieder, dass wir dann tatsächlich, und das ist diese Chance, die Frau Schöll eben angesprochen hatte, dass wir die auch als Gesellschaft ergreifen sollten und uns solidarisch zeigen sollten und unsere Hilfe anbieten. Das finde ich eine tolle Idee, und machen Sie es.
Ich begrüße am Telefon Rita Gerd. Schönen guten Tag, Frau Gerd. Sie rufen aus Ostfriesland an.
Hallo. Ich rufe aus Ostfriesland an, und bei mir wäre am kommenden Montag eine Krankenhauseinweisung mit stationärem Aufenthalt vorgesehen gewesen. Und an der Wortwahl hören Sie sicherlich,
gewesen, abgesagt.
Das ist gestern per Telefon nach Absprache mit mir verschoben worden. Und es geht um eine Krebs-OP, und es gibt auch einen neuen Termin, und ich finde das sehr unterstützenswert.
Tatsächlich. Ich bin jetzt gerade auch erschrocken, als Sie jetzt gesagt haben, um was es sich handelt. Wie hat man Ihnen das erklärt?
Mein Operateur selber in Quarantäne seit einigen Tagen. Und ich hätte einen anderen Operateur kriegen können. Das ist auch gestern Morgen um 8 noch so abgesprochen worden. Und um 9 waren mehrere Stationen geschlossen, und auch die OP-Säle werden nur noch für absolute Notfälle im Moment genutzt und benutzt. Und das finde ich sehr in Ordnung. Da bin ich im Moment, denke ich, zu Hause besser aufgehoben.
Ja, Herr Uwe Janssens, als Leiter eines Hospitals in Eschweiler, Herr Janssens, wie beurteilen Sie das, was Frau Gerd erzählt?
Frau Gerd hat ja vollkommen recht. Es ist immer die Frage, welche Erkrankung der oder der betreffende Patient hat, wo jetzt Eingriffe abgesagt werden. Das muss man wirklich ganz, ganz individuell betrachten. Aber finde ich toll, Frau Gerd, dass Sie sich so positiv dazu äußern. Und wir haben auch schon einige und viele Patienten, die haben von sich aus auch schon ihre ausgesuchten, diese sogenannten elektiven Eingriffe abgesagt, weil sie sagen, ich gehe doch jetzt nicht in ein Krankenhaus, wo ich unter Umständen in einen Bereich komme, der vielleicht etwas höher betroffen ist mit infizierten Patienten. Und da warte ich lieber in Ruhe ab, bis dieses Problem, das wird sich ja irgendwann mal vielleicht doch lösen, das hoffen wir ja sehr stark, ergibt. Und Frau Gerd hat das ja jetzt sehr schön dargestellt. Sie hat gesagt, ich komme damit gut zurecht. Ich fühle mich, Frau Gerd, so ist es doch, ich fühle mich eigentlich zu Hause jetzt ganz wohl. Ich habe auch keine Angst, dass die Verzögerung der Operation für mich irgendeine Bedeutung hat. Und dann ist das okay. Ich glaube, das muss man, Entschuldigung, ganz individuell mit dem Patienten, aber auch in Bezug auf die zu anstehende Operation genau besprechen, ja. Ist das vertretbar, ist das nicht vertretbar, und dann kommt man mit Sicherheit zu sehr guten und einvernehmlichen Lösungen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Frau Gerd, danke schön, dass Sie Ihre Geschichte geteilt haben. Auf Wiederhören. Ich möchte da eine Sache noch anschließen, weil Frau Gerd ja eine Sache auch gesagt hat, nämlich, dass ein Operateur unter Quarantäne ist. Wie gehen Sie, Herr Janssens, eigentlich, wie wird Ihr Personal geschützt?
Das ist eine ganz wichtige, ganz, ganz schwierige Frage, weil wir natürlich gerade in unserem Krankenhaus in der Region, wo ja ein hoher Umgebungsdruck, was den Virus betrifft, natürlich auch schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die tatsächlich erkrankt sind und die in der Phase, wo sie noch keine Symptome hatten, tatsächlich auch gearbeitet haben und damit mit Personal, mit Kolleginnen und Kollegen zusammengekommen sind. Wir kennen einen Fall aus der Uni Aachen, der auch so gelaufen ist, wo eine ganze Kinderintensivstation hätte in Quarantäne geschickt werden müssen, weil das ein sogenannter ungeschützter Kontakt über 10 bis 15 Minuten, wir nennen das Face-to-Face, in Angesicht zu Angesicht, stattgefunden hatte im Bereich der Arbeitssituation. Man hat sich entschlossen, auch in Absprache mit den Eltern von den Kindern, die dort betreut werden etc., die gesunden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Intensivstation nicht in Quarantäne zu schicken. Das hätte ja unweigerlich zur Folge gehabt, dass die 15 schwerstkranken Kinder nicht hätten weiter betreut werden können. Eine gute Entscheidung, die aber in kompletter Absprache wohl dort stattgefunden hat. Wir haben jetzt zweimal schon ähnliche Situationen erlebt, auch auf der Intensivstation, entsprechende Kontakte. Wir sprechen mit den Mitarbeitern, sie werden genau geschult, sie werden sofort getestet.
Zum Testen, wer wird bei Ihnen getestet?
Vom bei uns Personal, das Personal wird getestet in dem Moment, wo dieser sogenannte ungeschützte Kontakt face-to-face zu einem Patienten oder irgendwem anderen stattgefunden hat, bei dem die Infektion nicht bekannt war und der sich vielleicht einen Tag später als infiziert herausstellt. Das ist ja auch im normalen Leben gar nicht zu umgehen, das ist ja das Problem. Und dann stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Sind die Betroffenen gesund? Haben sie irgendwelche Symptome? Ja oder nein? Ja, sie werden sofort in Quarantäne gestellt, das heißt nach Hause geschickt. Nein, wir führen eine Testung durch, sofort den Test auf das Virus. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiter werden dann genau instruiert, wie sie damit umzugehen haben, auf Symptome zu achten und werden sofort mit einem Mund-Nasen-Schutz ausgestattet, sodass sie, wenn sie theoretisch sich angesteckt hätten, keine weiteren Personen anstecken können. Nur so gelingt es uns derzeit bei uns, aber auch woanders, den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber wir gucken da sehr engmaschig nach und haben damit jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Mitarbeiter und Mitarbeiter akzeptieren das auch und sind auch damit einverstanden. Der nächste Punkt, der dann aber stattfindet, zu Hause werden die dann schon in Quarantäne gestellt. Das wird ihnen dann schon auferlegt, dass sie da auch in der häuslichen Situation eine Art Quarantänestellung einnehmen.
Ja.
Und das wird auch akzeptiert und wir führen dann regelmäßig Nachtestungen durch. Und damit konnten verschiedene Situationen bei uns, aber auch in anderen Krankenhäusern schon sehr gut gelöst werden. Und ich weiß, dass in der Region Gangelt, Heinsberg, die beiden Krankenhäuser, wo da sind quasi alle Mitarbeiter quasi in der Situation und das hat bisher ganz gut funktioniert, dass die Krankenhäuser die Hände ja schließen müssen, wenn alle in Quarantäne geschickt werden.
Also tatsächlich Alltagserfahrungen aus einem Krankenhaus bei Eschweiler. Das leitet nämlich unser Gesprächsgast Uwe Janssens, der außerdem der Vereinigung Intensiv- und Notfallmediziner vorsteht. Stefan Detjen ist auch im Studio und wir erwarten Ihre Anrufe 0800 2254 2254. Gespräch@deutschlandfunkkultur, das ist unsere E-Mail-Adresse und die hat benutzt Karl Urban und der fragt jetzt gerade direkt an Stefan Detjen, welche Verantwortung haben Journalisten in Zeiten der Pandemie? Sollten nicht Wissenschaftsjournalisten mit medizinischem Background stärker nach vorne geholt ins Programm eingebunden werden?
Ja, das tun wir auch. Unsere Kollegen aus unseren Wissenschaftsredaktionen sind sehr präsent in unseren Programmen, in den Deutschlandfunkprogrammen. Wir merken, dass es sehr, sehr wichtig für uns ist, dass wir solche Kompetenzen haben können. Wir nehmen das auch als einen Auftrag für uns, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk wahr, dass wir solche Kompetenzen in verschiedenen Gebieten bereithalten, dass wir sie haben in unseren Häusern, in unseren Fachredaktionen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ist jetzt natürlich sehr relevant für uns. Wir haben uns seit langem immer wieder damit beschäftigt, wie wir jetzt auch mit dieser konkreten Corona-Krise umgehen. Was ist das richtige Maß an Berichterstattung? Wo könnten wir einer Gefahr erliegen, zu sehr zu dramatisieren, Unruhe zu schüren, Panik zu machen? Wo kommen wir einem Informationsauftrag nach? Ich glaube, im Moment sind wir natürlich in einer Situation, wo wir zum einen sehen, es geht schon darum, etwas zu verdeutlichen unseren Hörerinnen und Hörern, dass diese Situation sehr ernst ist, dass sie jeden und jede betrifft, dass sie Verhaltensveränderungen erfordert. Das ist eine Botschaft, die wir verbreiten und, glaube ich, verbreiten müssen in dieser Zeit. Gleichzeitig nehmen wir natürlich auch wahr, und das sehen wir auch an den vielen Anrufen in dieser Sendung, dass es ein sehr, sehr großes Informationsbedürfnis gibt, dem wir nachkommen möchten, so wie wir ohnehin seit langem wahrnehmen. Wir leben in einer Zeit, und wir haben ja auch über andere krisenhafte Situationen in Deutschland, in der Welt gesprochen, wo es ein sehr großes Bedürfnis nach profunder, hintergründiger, ausführlicher Information gibt. Und deshalb haben unsere Programme Deutschlandfunk Kultur, auch der Deutschlandfunk, seit langem steigende Hörerzahlen.
Weil Information eben wichtig ist, und zwar ruhige Information, die wir versuchen zu vermitteln. Katrin Winter ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Winter.
Guten Tag.
Ihre Frage.
Meine Frage ist, ich habe für Pfingsten ein Familientreffen organisiert mit ungefähr 50 Personen. Die kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sind im Alter zwischen 0 und 90 Jahren. Ich frage mich jetzt natürlich, soll ich das vorsorglich absagen? Ich weiß, es sind noch 11 Wochen bis dorthin. Aber es entstehen natürlich auch Kosten, und um die zu verhindern, müsste ich jetzt in den nächsten 2 Wochen entscheiden, was ich damit mache.
Eine sehr konkrete Frage. Ein Hörer, Jörg Gensel, schreibt etwas Ähnliches, allerdings nahe bei. Nächsten Samstag will er eine große Feier in Hamburg veranstalten, 55 Gäste aus anderen Regionen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, ähnliche Alterskohorte, 25 bis 70, da können wir feiern. Herr Janssens, nach und nach, erstmal das in 11 Wochen.
Ja, Sie ahnen schon, was ich jetzt sagen werde. Vor allem, wer die Nachrichten eben gehört hat und gehört hat, dass Personen, die jetzt aus Österreich, der Schweiz und aus Italien zurückkehren, aus ihren Urlauben in Quarantäne gestellt werden sollen. Ich befürchte, dass wir in den nächsten Wochen, wird das nicht abflachen, es wird ja eher noch so zunehmen, sodass ich jetzt Ihnen wirklich dringend rate, weil vor allem da Kosten auf Sie zukommen. Ich würde das aus den genannten Gründen verlegen. Ich würde sagen, das sagen wir jetzt erst an dieser Stelle mal ab, denn Sie können nicht dafür garantieren. Das Gleiche, liebe Frau Winter, gilt auch für den Herrn Gensel mit seiner großen Feier, wo dann Leute aus Nordrhein-Westfalen kommen, vielleicht
das
sogar...
Das vor allem nächsten Samstag.
Vor allen Dingen aus einem Risikogebiet, vielleicht sogar noch aus Gangelt. Also um das mal zu überspitzen. Ich rate davon ab, und Sie sehen ja auch letzte Wochenende in Berlin in dieser Diskothek oder in dieser Veranstaltungshalle, dass da, glaube ich, einer es geschafft hat, mehrere Menschen da anzustecken. Sie wissen es einfach nicht. Und diese Unsicherheit führt ja auch nicht dazu, dass man entspannt feiert. Und da hustet dann einer am Kaffeetisch oder einer hat irgendetwas, und dann sind sie alle unglücklich. Und ich rate Ihnen dazu, verschieben Sie es.
Wobei der Unterschied natürlich ist, ob es jetzt nächstes Wochenende oder in 11 Wochen.
In 11 Wochen, aber wenn Sie jetzt genau zugehört haben, in den letzten Tagen haben Sie auch gehört, dass unsere Fachleute, die Virologen, nicht davon ausgehen, dass es in 2 bis 3 Wochen vorbei ist. Und ich persönlich auch nicht. Im Übrigen, es wird mehr werden, es wird deutlich mehr werden.
Frau Winter, vielleicht können Sie es dann doch spontan noch schaffen, wenn Sie es jetzt absagen, irgendwie eine kleinere Feier zu organisieren, zu finden.
Ja, oder wir verschieben es um ein Jahr oder so, das geht ja auch. Das rennt ja nicht davon.
Denn Sie haben ja, also dieses selber entspannt, kann man jetzt selber entspannt noch einladen, ist ja so ein Punkt.
Ja, das stimmt. Das ist eine wichtige Sache.
Frau Winter, danke für diese Frage, die viele bewegt. Ich habe zum Beispiel eine E-Mail bekommen von Petra Geist, die fragt, ich habe nächste Woche eine Bahnreise mit meiner 89-jährigen Mutter geplant. So, soll ich die verschieben? Herr Janssens, ich glaube, die haben Sie schon beantwortet, die Frage.
Die habe ich schon beantwortet. Es ist aber auch in den letzten Tagen wirklich, auch von der Politik, es sind klare Hinweise gesetzt worden. Wenn der Ministerpräsident Laschet sagt, die sozialen Kontakte, eine Bahnreise ist ein unvorhersehbarer sozialer Kontakt. Sie wissen wirklich nicht, wie sind die Sitzplätze, Flächen da kontaminiert. Und das hat auch nichts mit Hysterie zu tun. Vor allen Dingen, wenn es sich um eine ältere Person handelt. Ich meine, wenn Sie alleine fahren, die Frau Geist, mag das vielleicht noch hingehen. Aber ich würde, genau, wenn wir sagen, dass die jetzt nicht in den Supermarkt gehen und wir denen helfen, dann würde ich sie doch nicht, wenn es nicht zwingend notwendig ist, dann würde ich auf diese Reise vielleicht im Augenblick verzichten oder es in irgendeiner anderen Form bewerkstelligen.
Aber haben Sie eigentlich, wenn ich das aus Berlin Sie fragen darf, Herr Janssen, das Gefühl, dass die politischen Aufforderungen und Mahnungen, dass die im angemessenen Maß zum richtigen Zeitpunkt kamen die vielleicht zu spät? Es werden jetzt viele Aussagen verglichen, dass vor zehn Tagen. Viele Politiker sagten häufig mit dem Zusatz, Stand jetzt, wir haben das im Griff, wir haben das unter Kontrolle. Ja. War das zu leichtsinnig? Hätte man früher handeln, warnen müssen?
Ich glaube, wir werden aus diesem ganzen Ablauf irgendwann mal in einem halben Jahr hoffentlich einen Schlussstrich ziehen und dann werden wir das neu bewerten. Ich glaube, jetzt wäre eigentlich unfair, den Politikern zu sagen, hätte der früher gesagt, ja. Jetzt schon kann ich sagen, das habe ich eben schon mal gesagt, ein früher Lockdown in China hätte das wirklich diese Ausbreitung verhindert. Und jetzt sind wir an den Punkt gekommen, heute, gestern, wo jetzt alle sagen, so jetzt machen wir einen Cut. Wir werden in der retrospektiven Analyse feststellen, früher wäre vielleicht besser gewesen, aber ich möchte auch nicht in der Haut von Herrn Laschet, Herrn Spahn oder von wem auch immer stecken, der dann wirklich umfangreiche Entscheidungen trifft. Die Absage des ITBs, der Terroristik, das ist doch eine Wahnsinnsentscheidung gewesen, der Leipziger Buchmesse.
Da gehen wir mal auf eine Entscheidung, die ja Sie wahrscheinlich auch betrifft, die Schulschließung.
Ja.
Das hat Personalkonsequenzen. Also man muss, da wird ja die Abwägung ganz deutlich. Wie geht Ihr Krankenhaus damit um? Was haben Sie da jetzt erlebt?
Ja, ich bin ganz ehrlich auch überrascht worden. Wir saßen gerade in der Städteregion zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen und haben da über andere Sachen diskutiert im Zusammenhang mit der Versorgung der Patienten. Dann kam die Botschaft von Herrn Laschet, beziehungsweise dass er das gesagt hat. Ja, und ich habe in dem Moment sofort eine E-Mail von einer Oberärztin von mir, einer Mitarbeiterin bekommen, die zwei kleine Kinder in der Kita hat. Wie machen wir das jetzt? Ich konnte keine konkrete Antwort geben, aber im Vorfeld haben wir lokal schon mit unserem Bürgermeister in der Stadt Eschweiler schon Gespräche geführt, der unheimlich kooperativ ist und schon ein paar Ideen hat, wie wir das gemeinsam stemmen. Wir werden es nicht im Krankenhaus machen können und alle Kollegen, die dort gestern zusammensitzen, hatten schon lokal in ihren Krankenhäusern schon wirklich Ideen, wie sie damit umgehen. Die sind noch nicht druckreif und wir wissen ja auch und haben es ja jetzt auch gehört, dass natürlich die Politik sich darüber Gedanken gemacht hat, was diese sensiblen Berufe betrifft, die unverzichtbaren, ja, Gesundheitssystem, Polizei, Feuerwehr, wir sind ja nicht die Einzigen, auf die wir nicht verzichten können. Da wird man wahrscheinlich, bin ich fest überzeugt, gute Lösungen finden, wie man dann in den städtischen Einrichtungen vielleicht dann doch sehen kann, wie man die Betreuung der Kinder durchführt, die dann tatsächlich zu Hause alleine werden, weil die Eltern unverzichtbar in einem wichtigen Beruf unterwegs sind.
Aber das ist interessant zu hören, dass Sie eben sagen, dass so ganz unterschiedliche Möglichkeiten dann doch eben gesucht und gemeinsam gefunden werden, auch wieder da. Ja, doch zu gucken, was für Möglichkeiten es gibt, nicht nur von der Politik zu fordern, sondern eben auch im Bekanntenkreis zu fragen oder so, sieht man ja ganz deutlich. Nikolas Feireis aus Berlin rufen Sie an. Schönen guten Tag, Herr Feireis.
Guten Tag.
Sie haben eine Frage oder eine Anmerkung?
Naja, beides. Ich war in direktem Kontakt mit einem Infizierten, worüber ich benachrichtigt wurde und bin daraufhin aufgefordert worden, Tests zu machen, weil meine sehr alte Mutter auch im Krankenhaus liegt, die ich besucht habe. Das war eigentlich wirklich der dringendere Anlass, den Test zu machen, weil meine Inkubationszeit am Montag schon wieder vorbei ist. Und ich warte jetzt auf das Testergebnis seit Mittwoch. Ich habe da 6 Stunden auf den Test gewartet. Ich dachte, wenn ich es jetzt noch nicht habe, kriege ich es hier, weil man da wirklich in einer Reihe von vielen schnupfenden und hustenden Menschen steht, was ich generell auch irgendwie schwierig fand, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es nicht anders organisieren ist.
Sie hatten sich angestellt in einem, wo haben Sie diesen Test gemacht?
In Berlin in einem Krankenhaus, wo ich jetzt nicht Krankenhaus-Bashing da machen möchte. Nee, weil ich dann dran war, sehr nett, aber ich meine, man steht eine Stunde, um eine Nummer zu kriegen und dann habe ich noch 5 Stunden gewartet, bis ich dann vorgelassen wurde und geprüft wurde, ob ich den Test machen darf überhaupt oder nicht. Und da ich nachweislich direkt Kontakt hatte zu jemandem, der nachweislich infiziert ist, war es klar, dass ich ihn machen kann.
So, und jetzt haben Sie das Testergebnis.
Klingt aber fast noch nach meinem Eindruck zügig, denn wir hören ja inzwischen Geschichten von Menschen, die viel länger auf Termine warten, die auch viel länger auf die Testergebnisse warten müssen, auch aus dem politischen Raum. Hören wir, dass zum Beispiel das Bundestagsabgeordnete relativ schnell ihre Ergebnisse kommen, weil die schnell getestet werden, aber dass zum Beispiel Mitarbeiter teilweise viel länger warten müssen und dass das zum Teil Tage dauert, bis dann die Testergebnisse kommen.
Nicht 6 Stunden der Test. Ich habe 6 Stunden gewartet, bis ich den Test mache.
Ja, den Testergebnis haben Sie noch nicht. Ja.
Das hätte ich gestern bekommen sollen, habe ich noch nicht. Also meine konkrete Frage ist eigentlich, die kann ich am Montag, falls ich das Ergebnis immer noch nicht habe, sozusagen mit gutem Gewissen, wenn es denn sein muss, in den Supermarkt gehen. Und die zweite Frage ist, ich lese immer wieder, dass man, wenn man es einmal hatte, falls ich dann ein positives Testergebnis bekomme, man immunisiert ist. Da gibt es widersprüchliche Meldungen und das ist eigentlich die konkreteste Frage, die ich habe.
Herr Janssens.
Ja, lieber Herr Fallreis, die erste Frage, die ich an Sie hätte, ich darf jetzt erstmal so als Arzt tätig werden, haben Sie denn überhaupt Symptome, nachdem Sie Kontakt hatten? Haben Sie irgendwelche Atemwegsprobleme?
Atemwegsprobleme habe ich nicht, ich habe einen leichten Schnupfen. Also ich meine, ich habe das, was man um die Jahreszeit eben
so haben kann. Und seit ich, genau, was man so hat. Es tut mir leid, dass Sie so lange auf den Test warten müssen. In der Tat sind die Labore jetzt zum Teil überlastet. Sie können auch nur bestimmte Anzahl an Testverfahren durchführen. Das ist ja schon ein etwas aufwendiges Verfahren. Ich denke mal, ich will auch hoffen, dass man Sie bis Montag über Ihr Testergebnis informiert hat. Wenn Sie das Testergebnis am Montag noch nicht haben, muss ich leider Gottes, auch wenn Sie, würde ich nochmal dieses Testergebnis abwarten. Ich bin aber der festen Überzeugung, Sie bekommen das bis zu diesem Zeitpunkt. Zu der zweiten Frage der Immunisierung. Zu der zweiten Frage, das ist halt noch die viel interessante Frage, aber es geht noch darüber hinaus.
Die ist mir die entscheidende auch.
Ja, die entscheidende. Leider Gottes ist es so, dass wir das noch nicht ganz abschätzen können und das tatsächlich so sein kann, dass man davon ausgehen kann, dass man tatsächlich genau wie das übrigens bei der Influenza auch ja ist, die kann man ja auch immer wieder kriegen, deshalb werden wir ja immer wieder geimpft gegen die Influenza, dass das der Gott nicht so der Fall ist. Und wir warten deshalb ja auch auf die Entwicklung der Impfungen. Also wir können nicht davon zum jetzigen Zeitpunkt ausgehen, dass sie dann völlig immunisiert sind und dann nie wieder eine SARS-CoV-2 bekommen. Aber keine Sorge, ich glaube, wenn ich etwas sagen kann, das haben Sie in den letzten Tagen immer gehört, man arbeitet mit super Hochdruck an dieser Impfung. Aber die wird Ihnen auch erst im nächsten oder vielleicht erst im übernächsten Jahr zur Verfügung stehen. Sie machen das alles total richtig und bewahren Sie Ruhe. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass Sie bis Montag Ihr Testergebnis haben und dass Sie dann wieder freigeschaltet sind. Ja, dass Sie dann wieder freigeschaltet sind.
Und dann sozusagen nach diesen 14 Tagen jetzt Testergebnis hin oder her, wenn ich bis dahin nichts habe, kann ich sozusagen natürlich im Rahmen der Beschränkungen, darf ich wieder raus oder ist es dann erledigt sozusagen, wenn ich...
Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie infiziert waren, ist ja gegeben, aber nicht sehr, sehr hoch. Also eine positive Person steckt im Schnitt so unter ungefähr 3 Personen an. Ja, da können Sie einer von 3 gewesen sein. Genau, können Sie einer von 3 gewesen sein. Und die Symptome entwickeln sich in der Regel. In der Regel entwickeln sich die Symptome schon um den Tag 5 bis Tag 7. Also wenn Sie Tag 5 bis 7 und typisch die häufigsten Symptome sind ja Fieber und so Symptome im Bereich des Halses und Atembeschwerden. Wenn Sie das bis dahin nicht gehabt haben, sinkt so mit jedem Tag so die statistische Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann doch noch an Tag 14. Es gibt ganz, ganz wenige Personen, die noch nach Tag 14 Symptome entwickeln. Ganz, ganz, ganz wenige. Das ist gut untersucht worden und auch schon publiziert worden. Also ich würde so ein bisschen Entwarnung bei Ihnen geben. Entspannen Sie sich. Warten Sie trotzdem das Testergebnis ab, ist mein Rat. Warten Sie es ab.
Herr Fallreis, wir drücken die Daumen, dass es ganz schnell kommt und wünschen Ihnen alles Gute.
Ja, danke. Tschüss.
Ich habe ähnliche Fragen, die jetzt diese Ansteckung angeht, über E-Mail bekommen. Wilhelm Almstedt fragt, laut aktuellen Meldungen sind die Neuinfektionen in China bzw. im asiatischen Raum rückläufig. Warum geht das Robert-Koch-Institut für Deutschland von einer Infektionsrate von 60-70% aus? Was macht die Situation in Deutschland anders, fragt Herr Almstedt. Herr Janssens.
Die Situation des Robert-Koch-Instituts extrapolierte eigentlich die Erfahrung aus dem Krisengebiet China. Die Infektionsraten tatsächlich in China sind tatsächlich dramatisch rückläufig, wenn Sie das mal überlegen. Ich glaube, die letzten Tage 54 neue gemeldete Fälle. Und da sehen wir jetzt komplett die Abflachung da greifen und haben diese tatsächlich enormen Lockdown-Maßnahmen tatsächlich gegriffen. Und das RKI, das Robert-Koch-Institut, extrapoliert die Daten, genau wie wir das ja eben auch besprochen haben. Sie geht von einer nachgewiesenen Infektionsrate aus und dann rechnet sie hoch, dass im ungünstigsten Fall tatsächlich wir an der Durchseuchung, das hat die Kanzlerin ja auch schon gesagt, nachdem sie auch da beraten worden ist, von 60-70% zu rechnen haben. Aber das sind alles dann Menschen, die tatsächlich Gott sei Dank keine schweren Symptome hatten und noch nie vielleicht sowas davon gemerkt haben. Wir haben dann eine Durchseuchungsrate und das werden wir aber tatsächlich erst am Abschluss des Prozesses wissen.
Und die Frage ist, wann diese Infektionsrate von 60-70% erreicht ist, ob man die eben in einer schnellen Situation, die gefährlich wäre fürs Gesundheitssystem, oder in einer langgestreckten, über meinetwegen 2 Jahre gestreckten Zeit? Tja. Ist das so der Punkt? Also das Wichtige, diese Durchseuchungsrate, also lang zu strecken, die Zeit dieser Durchseuchung?
Ja, die Idee dieser Streckung, das ist ja das, was wir in der letzten Woche wirklich an allen Ecken, aus allen Kanälen auch gehört haben, auch von der Politik, die ja auch beraten worden sind von sehr erfahrenen Virologen, Infektiologen, ist ja tatsächlich, indem wir einen Slowdown machen, indem wir die Infektionsrate verlangsamen, gewinnen wir zumindest die Möglichkeit, im Gesundheitssystem nicht tatsächlich überrannt zu werden von schweren Fällen. Haben wir plötzlich 10.000 Infektionen auf einen Schlag. Da kann ich Ihnen sagen, sind 10% von denen, 10.000 haben einen schweren Verlauf. Das wären 1.000. Das ist ja was, wenn ich dies aber strecke, die 10.000 in einer Periode von 2, 3, 4 Monaten habe, das ist jetzt einfach hypothetisch gesagt, dann kann ich ja viel einfacher damit umgehen, habe genügend Ressourcen zur Verfügung, um dann die Fälle, die dann tatsächlich etwas schwer verlaufen, adäquat, vernünftig behandeln zu können. Diese Idee steckt, glaube ich, dahinter und die ist auch, wie ich finde, relativ überzeugend.
Ich möchte noch eine medizinische Frage stellen, die uns zugeschickt worden ist. Die Schreiberin möchte anonym bleiben. Sie nimmt Immunsuppressiva und fragt bei eigentlich einem guten Gesundheitszustand. Sie hat rheumatische Erkrankungen und auch eine Lungenfibrose. Gibt es schon Erfahrungen, wie der Krankheitsverlauf bei Menschen ist, die Immunsuppressiva bekommen?
Wichtige, ganz wichtige Frage. Das sind wirklich genau diese Patienten, die wir als Risikopersonen einstufen. Die Anruferin bzw. Fragestellung hat zwei Probleme. Sie hat nicht nur eine Immunsuppression, das heißt eine Abschwächung ihres Immunsystems, künstlich herbeigeführt durch Medikamente, sondern sie hat auch noch eine Lungenerkrankung, die Fibrose. Beides zusammen ist eine Hochrisikokategorie. Man kann diesen Menschen nur dringend wirklich davon abraten, sich in irgendeine mögliche Infektionssituation zu begeben. Und diese Patienten sind es auch, selbst wenn die nur ganz wenig Symptome haben, die werden auch sofort bei uns stationär aufgenommen und sehr, sehr genau und engmaschig beobachtet, weil die natürlich ganz anders mit diesem Virus in ihrem Körper umgehen als ein völlig gesunder Mensch. Dazu zählen, und das sind ja dann auch die Alten. Die Alten sind ja nicht nur deshalb gefährdet, weil sie alt sind, aber das Alter bringt auch eine gewisse Abwehrschwäche mit sich und die haben halt viele Begleiterkrankungen. Nierenschwäche zu nennen, Zucker zu nennen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Alles Risikofaktoren, die einen Krankheitsverlauf, der möglicherweise gutartig verläuft, tatsächlich in einen schweren Verlauf übertreten lassen. Das ist das, was wir in Italien beobachtet haben, in Spanien jetzt beobachten, die ja auch wirklich hohe Todesraten im Moment im Vergleich zu anderen Ländern. Da sind es vor allem wirklich die Alten, die Gebrechlichen, die dieser Krankheit zum Opfer gefallen sind.
Informationen von Uwe Janssens, leitender Chefarzt im St. Antonius Hospital in Eschweiler. Am Telefon zu unserer Sendung Corona, was tun, Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen, begrüße ich jetzt Jeanette Grustadt. Schönen guten Tag, Frau Grustadt. Aus Mainz rufen Sie an.
Ja, ich rufe aus Mainz an. Hallo.
Guten Tag.
Meine Frage wäre, die passt auch ganz gut zu der Dame, die eben anonym angerufen hat mit den immunsuppressiven Medikamenten. Mhm. Es wird gesprochen über die vulnerable Personengruppe und ich frage mich, wie, also früher, wenn man im Krankenhaus war, dann musste man sich in Bezug auf MRSA-Keim beispielsweise schützen oder also die anderen mussten sich schützen, um die Person nicht anzustecken, also mittels Mundschutz, Handschuhe und irgendwie dieses Kittelchen und Haarnetz und sowas. Wie sieht denn per Infektionsschutzgesetz der Schutz der vulnerablen Personengruppe jetzt aus?
Also der gefährdeten konkret. Personengruppe.
Ja.
Stefan Dierchen?
Ja. Also wenn Sie das Infektionsschutzgesetz ansprechen, das jetzt natürlich ein ganz wichtiges Gesetz zurzeit ist, dann sind da verschiedene Aspekte interessant. Im Infektionsschutzgesetz gibt es Regelungen, die zum Beispiel bestimmte Vorkehrungen, Schutzvorkehrungen regeln für den Umgang mit infektiösem Material. Das betrifft zum Beispiel Laboratorien, die Untersuchungen durchführen, die natürlich auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes besondere Maßnahmen treffen müssen. Soweit ich das weiß, ich habe das jetzt, gab das Gesetz nicht im Detail vor mir, gibt es da, ich habe da nicht in Erinnerung, dass es da spezielle Regelungen gibt zu dem Thema, über das wir eben gesprochen haben, die Identifikation von Gruppen, die aufgrund gesundheitlicher Risiken besonders anfällig sind. Aber es gibt andere Themen, die wir natürlich auch im Blick haben als Journalisten, die aber auch, wo ich weiß, die sind sozusagen gerade in besonderer Weise auf dem Prüfstand der Politik, das betrifft Zuständigkeiten, Kompetenzen, wer ist eigentlich für was zuständig. Auch da gibt es Regelungen im Infektionsschutzgesetz und wir haben jetzt in verschiedenen Ebenen gesehen, dass wir da Diskussionen bekommen werden, zum Beispiel auch über föderale Zuständigkeiten. Wir haben am Anfang der Sendung gesprochen über den Bundesgesundheitsminister, der so eine wichtige öffentliche Rolle eingenommen hat, gleichzeitig aber als ein machtloser Minister auf der Bühne stand, der nicht mehr tun konnte, als zum Beispiel die Absage von Veranstaltungen zu empfehlen. Er konnte das aber selber nicht zentral durchsetzen. Ich glaube, da werden wir nochmal drüber diskutieren. Und wenn wir dieses Beispiel nehmen, dann ergeben sich aus dem Infektionsschutzgesetz wiederum bestimmte Schadensersatzpflichten für Veranstalter, für Arbeitnehmer, die aufgrund von der Absage von Veranstaltungen, die aufgrund von Maßnahmen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes Verdienstausfälle erleiden. Und da sehen wir, dass da zum Teil lokale, regionale Gesundheitsämter, Behörden mit Entscheidungen konfrontiert sind, die große ökonomische Dimensionen haben und solche Behörden dann möglicherweise schlichtweg überfordern. Also das ist eine der Erklärungen, warum manche Städte zum Beispiel zurückhaltend sind damit. Wir diskutieren hier in Berlin gerade darüber, ob hier am Wochenende noch Clubs aufhaben dürfen. Also sind da lokale Gesundheitsämter möglicherweise schlichtweg verängstigt, scheuen sich, Entscheidungen zu treffen, die aus medizinischer Sicht dringend angeraten werden. Aber die haben dann eben auch vor Augen, also wenn wir da jetzt Clubs hier schließen, dann sind wir mit massiven wirtschaftlichen Konsequenzen für unsere Kommune konfrontiert. Und ich glaube, insofern werden da gesetzliche Regelungen wirklich nochmal in Zukunft auch auf Grundlage der Erfahrungen, die wir jetzt machen, diskutiert werden.
Herr Janssens, wollen Sie was zufügen?
Ja, ich finde das ganz interessant. Ich finde toll, was Herr Detjen da gerade ausgeführt hat. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Nochmal ganz speziell auf die Frage. Wenn wir jetzt aufs Krankenhaus blicken, natürlich haben wir, da wirkt das Infektionsschutzgesetz auch. Wir haben im Krankenhaus ja in toto fast ausschließlich nur Risikopatienten. Ja? Gerade in der von mir geleiteten Abteilung sind es ausschließlich Patienten mit verschiedensten Erkrankungen, die ich alle schon genannt habe. Ihre Frage jetzt, krebserkrankte Patienten, immunsupprimierte Patienten, wie gehe ich damit um, kann ich Ihnen ganz klar sagen. Diese Patienten spielen gerade jetzt in der jetzigen Situation eine noch stärkere Schutz, da üben wir noch einen stärkeren Schutz aus. Die werden tatsächlich sehr, sehr vorsichtig im Hause bewegt. Die werden mit Schützen ausgestattet, mit Mundschutz. Und da ist auch das Personal noch intensiver als bei den nicht tumorerkrankten, bei den nicht immunabwehrgeschwächten Patienten noch mehr damit beschäftigt, die vor möglichen Infektionen gerade jetzt zu schützen. Aber wir sind eigentlich die ganze Zeit, setzen wir uns damit dann auseinander. Sie haben das ja schön geschildert, Frau Gustert, mit dem Kittelschutz beim MRSA. Wenn wir diese Patienten frühzeitig identifizieren, gibt es klare Vorgaben, die werden umgesetzt. Und das sind letztendlich die Ergebnisse dieses Infektionsschutzgesetzes. Also da sind wir eigentlich gar nicht so schlecht, wie es manchmal vielleicht gesagt wird. Ich glaube, wir machen das mittlerweile ganz gut.
Wir haben
keine Sorge.
Gerade in diesem Moment nicht die Möglichkeit, Frau Grustert noch mal reagieren zu lassen, weil unsere Telefonanlage ein kleines, kurzes Problem hatte. Aber die Frage ist auf jeden Fall sehr gut beantwortet worden, denke ich, dass Frau Grustert sich da auch jetzt noch ein anderes Bild machen kann. Ich habe noch eine Frage, die uns per E-Mail zugegangen ist. Manfred Schulz, ich weiß nicht, ob man das so einfach beantworten kann. Wird das Coronavirus durch Klimaanlagen verbreitet?
Ja,
gibt es da schon Erfahrungen?
Ja, Klimaanlagen, ich sag mal so. Wir kennen ja das ist ja dieses Problem mit dem Flugzeugreisen. Wenn Sie in dem Flugzeug sitzen und Sie sitzen da und dann in dem Moment, wo alle Türchen zugemacht werden, da fängt die Luft an zu strömen und dann wird die Luft einmal durch den ganzen Flieger gewirbelt. Und das kennen wir aus ganz anderen Erkrankungen, dass natürlich da ein hohes Potenzial steckt, dass luftverbreitete Krankheitserreger sich dann mal einmal schön durch das ganze Flugzeug durchbewegen. Ja. Also nicht nur der direkte Nachbar in dem Flugzeug, der möglicherweise erkrankt ist, sondern auch andere.
Verschiedene Fluggesellschaften darauf hinweisen, welche Filter sie benutzen.
Ja,
und so
genau.
Weiter.
Also es ist aber so, dass wir gerade eine jüngste schöne Publikation hatten, die das ganz genau untersucht hatten in Zimmern von Corona-Patienten. Da haben die über mehrere Tage lang überall Abstriche gemacht. Überall. Und haben wirklich den Virus tatsächlich auf Bodenflächen, auf Tischen gefunden und leider Gottes auch in den Lüftungsschlitzen. Ja, und das ist damit die Frage schon beantwortet. Prinzipiell könnte das dann darüber eine Verbreitung geben. Nichtsdestotrotz in der Luft die sie eingeatmet hat in dem Zimmer, haben sie den Virus nicht gefunden. Ja? Also ich glaube eher, das war der Aufruf an uns im Krankenhaus, das haben wir noch diese Publikation auch sofort umgesetzt, haben gesagt, wir müssen zweimal am Tag, wenn wir so ein Zimmer haben mit einem Patienten, muss das zweimal gründlich, Fläche, Boden, alles gereinigt werden. Die Klimaanlage an und für sich ist ja schwer zu reinigen. Also es ist halt eine luftübertragende Erkrankung und das wäre meine Antwort drauf. Ja.
Eine, die Hörerin Heidrun Mund hat jetzt wieder die Möglichkeit, hier mit uns zu sprechen. Frau Mund, schönen guten Tag.
Guten Tag, ja, danke schön. Ich werde nämlich bei der Versuche, mich in den Medien schlau zu machen, nicht recht, komme ich nicht recht weiter.
Welches ist Ihre Frage?
Ja, mein Vater ist akut in der Kurzzeitpflege aus dem Krankenhaus, weil Aufnahmestopp, sozusagen die fachspezifische Weiterbehandlung im Moment nicht möglich ist. Der hat, also ist über, weit über, also deutlich über 80 und ist relativ schwer krank, aber noch nicht akut sterbend. Im Pflegeheim dürfen wir nicht rein, aber er darf raus und ich könnte ihn sozusagen stundenweise rausholen, um dass er nach Hause kann und dass er nicht alleine da ist. Ich müsste aber von Hamburg mehrere Stunden mit der Bahn anreisen. Hab zu Hause noch einen Mann, der auch zum gefährdeten Personenkreis gehört. Und ich bin komplett überfordert mit der Risikoeinschätzung. Bringe ich sozusagen mehr Gefährdung für meinen Vater und für das ganze andere Pflegeheim? Also diese Praxis ist dort im Moment noch im Gange, dass eben Bewohner abgeholt werden von ihren Angehörigen. Genau, das.
Herr Janssens?
Sie kommen aus dem norddeutschen Raum, habe ich so verstanden? Norddeutscher Raum?
Ja, Hamburg. Direkt Hamburg. Mitten in Hamburg.
Gut, also.
Und würden nach Goslar fahren.
Genau, Sie haben keine Symptome, Ihr Mann hat keine Symptome, arbeitet zwar, wie Sie gesagt haben, im Risikobereich. Sie haben keine in Ihrem direkten Umfeld nachweisbar erkrankte Menschen. Genau. Ja oder ja? Nein, haben Sie nicht.
Nein.
Gut. Ich würde tatsächlich, ich denke jetzt an Ihren wirklich Ihren armen alten Vater, genau, der Sie vielleicht braucht, der selber ja eigentlich auch keine Infektion hat. Ich würde mich an Ihrer Stelle, wenn das vertretbar ist, in den Zug setzen. Ich würde hinfahren, ich würde den rausnehmen. Das ist für den alten Mann sicherlich ganz, ganz wichtig. Und verbringen Sie ein paar gute Stunden mit ihm. Haben Sie keine Angst. Das können Sie wirklich noch machen. Das würde ich jetzt an dieser Stelle Ihnen als Empfehlung geben. Ganz einfach. Das ist vertretbar.
Eine ähnliche E-Mail kam jetzt auch aus Berlin von Carmen Wiese. Sie fragt nämlich auch etwas eigentlich Ähnliches. Sollten sich die Großeltern von ihren Enkelkindern jetzt bis September fernhalten, weil diese die Großeltern anstecken können? Ein schrecklicher Gedanke, also diese ganzen.
Ja, ich habe das auch gehört. Ich glaube, das hat der Virologe gesagt. Ich habe auch ein bisschen gezuckt. Es ist eine.
Das sind eben die zwischenmenschlichen.
Das sind die zwischenmenschlichen Kontakte. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wird das durchhaltbar sein? Ist das sinnvoll? Ich kann es Ihnen an der Stelle nicht sagen. Der Virologe hat was anderes gesagt. Ich würde das zur Einzelfallentscheidung machen. Ich würde mir meine Kinder anschauen, wenn die gesund sind und wenn keine Symptome bestehen etc. und wenn auch keine Kontakte stattgefunden haben. Man kann ja auch einen alten Herrn mal besuchen und jetzt sind wir genau beim direkten Kontakt, indem man eine Distanz hält, indem man zum Beispiel nicht den Oppi auf den Arm springt und ihn küsst, sondern man besucht ihn und da freut sich der alte Mann und die alte Oma. Und dass man einfach eine räumliche Distanz hält, wenn wir über 3 Meter Entfernung sind und wir haben gar keine Symptome, was soll denn da passieren? Also ich glaube, wenn wir uns jetzt, das ist für mich dann so eine Übertreibung, die da startet. Ich glaube, blicken wir doch auf die Symptome der Menschen, der Kinder und warten wir mal. Ich glaube, in den nächsten 14 Tagen würde ich das mal sein lassen, aber bis zum Oktober, ich möchte mich dazu nicht versteigen, so eine zwingende Empfehlung auszusprechen. Ich glaube, das verunsichert die Leute stark und ich glaube, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man sich vielleicht über die Distanz dann schützen kann, wenn es einem noch gelingt, einen Mund-Nasen-Schutz zu bekommen, wenn das kleine Kind einen Opa sehen, wenn ein Opa das wichtig ist.
Also zwischenmenschliche
Beziehung. Ist es unter dem Gesichtspunkt, Herr Janssens, nicht eigentlich wünschenswert, das war ein Gedanke, den brachte meine Tochter heute Morgen beim Frühstückstisch auf, dass Kinder und Jugendliche, von denen wir sagen, die vertragen die Krankheit eigentlich sehr gut, die sind eigentlich am wenigsten gefährdet dadurch, dass die möglichst schnell in hoher Zahl durch die Krankheit durchgehen, um auch die Durchseuchung der Bevölkerung voranzutreiben, sozusagen als Vorreiter und dann ja auch wieder ungefährdet Kontakt mit ihren Großeltern haben zu können.
Tja, Jetzt, da treffen Sie mich als Nicht-Virologen, als Nicht-Epidemiologen an der Stelle, die ich Ihnen so ganz profund, was Ihre Tochter da geäußert hat. An der Idee ist etwas dran, aber da würde ich doch sehr zurückhaltend sein, ob das jetzt sinnvoll ist. Denn das würde ja bedeuten, dass wir die Idee, die Schulen zu schließen, wieder rückgängig machen und dann die Durchseuchung auf der Kinderebene zulassen. In der Tat ist es so, dass die Kinder erstaunlicherweise mit dieser Erkrankung sehr gut umgehen. Wir wissen aus China, den Berichten von den ganz, ganz vielen Infektionen, dass da in diesem Bereich keine schwerwiegenden Verläufe beobachtet wurden. Die kommen da offensichtlich mit dem Virus, Entschuldigung, gut zurecht. Das kann man ganz klar sagen. Ob das die Lösung ist, unser Probleme,
I don't know. Eine wichtige Botschaft, finde ich, für Kinder, die ja auch beunruhigte Fragen stellen zurzeit, ja. Bedroht mich das persönlich? Und
nein,
man kann ihnen
das
sagen,
ist eine ganz wichtige,
nein,
ja.
Ihr, für euch wird das eine Erkältungserkrankung
für
sein.
Für euch läuft das wirklich gut, liebe Kinder, ja, genau.
Stefan Dietjen und Uwe Janssens, die Gäste hier in Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich begrüße am Telefon jetzt Hanke Janssen aus Berlin. Schönen guten Tag, Herr Janssen.
Ja, schönen guten Tag. Meine Frage ist kurz, kann ich heute ins Hallenbad gehen?
Herr Janssens.
Die kann ich, glaube ich, aus Berlin beantworten.
Ah ja, mag das auch, genau.
Denn seit heute sind die Berliner Hallenbäder geschlossen.
Gut.
Wenn Sie nicht einen privaten Swimmingpool haben, leider nicht.
Danke.
Und das führt uns ja eigentlich auch weiter, warum vielleicht die Hallenbäder geschlossen sind. Herr Janssens, danke, dass Sie diese Frage aufgebracht haben. Jetzt gebe ich mal weiter. Die Hallenbäder sind vielleicht geschlossen wegen der Massen, die da eventuell zusammenkommen?
Ja, wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit da, die Transmissionswahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also ich denke mal, das sind so Orte, wo man jetzt im Moment sich nicht aufhalten sollte. Mhm. Ich denke auch, Sauna ist auch ein gutes Thema. Ja, die Frage kommt vielleicht auch, soll ich jetzt in eine Sauna gehen, eine große Gruppensauna machen? Ich würde da im Moment wirklich von abraten. Da haben wir eine hohe Luftfeuchtigkeit, da dampft es und da werden die Keime wirklich noch mehr transmittiert. Also da würde ich dringend von abraten im Moment. Machen Sie es nicht.
Angekommen, die Warnung, glaube ich. Ulrike Simon am Telefon aus Potsdam. Schönen guten Tag, Frau Simon.
Hallo, schönen guten Tag. Ich wollte was zu diesen Schul- bzw. Kita-Schließungen sagen. Ich selber bin in zweierlei Hinsicht davon betroffen, weil ich eben schulpflichtige Kinder habe, die aber zum Glück schon alt genug sind, um die Situation dann auch selber bewältigen zu können. Und ich bin Erzieherin und hier in Brandenburg kam ja jetzt das überraschend, dass jetzt nächste Woche die Kitas und Schulen geschlossen werden sollen. Und ich halte es aber für sinnvoll in dem Punkt, als dass man schon das Gefühl hat, wenn man in der Kita arbeitet, dass die Einschläge näher kommen, sage ich jetzt mal. Die Eltern erzählen dann von Verdachtsfällen bei sich auf Arbeit. Sie selber wurden ins Homeoffice geschickt. Springen aber fröhlich durch die Kita mit ihren Kindern. Und wo ich dann eben so mir denke, dass die Einrichtungen und gerade auch größere Einrichtungen gute Multiplikatoren sind, einfach auch über die Erwachsenen, die da verkehren miteinander, um dieses Virus weiter zu verteilen. Auch wenn immer gesagt wird, die Kinder selber sind dafür gar nicht so anfällig, aber ich denke trotzdem, dass durch den hohen Publikumsverkehr auch in den Schulen und gerade in den Grundschulen da schon durchaus erhöhte Gefahr besteht und deswegen halte ich das für sinnvoll.
Wie wurde es denn bei Ihnen in der Kita diskutiert, als es am Freitag oder als es jetzt so spruchreif wurde? Haben Eltern Sie sofort angesprochen?
Also erstmal war große Aufregung im Kollegium, weil dann gab es eine Meldung von der PNN, die war dann falsch und keiner wusste,
PNN?
Was genau los. Potsdamer Neueste Nachrichten, Entschuldigung, eine Zeitung hier, die nicht ganz korrekt war. Und dann gab es Diskussionen oder beziehungsweise den Versuch, Informationen über einen Träger zu bekommen. Und es war alles noch nicht ganz eindeutig. Das kam dann eher erst am Abend über die Leitung, dass eben tatsächlich ab Mittwoch auch die Kitas in ganz Brandenburg geschlossen werden sollen.
Also werden Sie Montag, Dienstag die Eltern darauf vorbereiten?
Ja, und wir haben auch in der Tat schon am Freitag mit Eltern gesprochen und haben auch Eltern angesprochen, die erstmal erstaunlich gelassen reagiert haben. Zum Teil wirkten sie sogar fast erleichtert, vielleicht auch, weil endlich mal eine Entscheidung da war und sie mal was Konkretes gesagt bekommen haben. Und bis jetzt, also bei denen, es war jetzt eine Handvoll Eltern, mit denen ich gesprochen habe, war es auch kein Problem, die Kinderbetreuung anders zu organisieren.
Na, auf jeden Fall war es ja jetzt mal interessant zu hören, wie Eltern reagieren und wie sie da ins Gespräch gekommen sind. Frau Simon, danke schön für Ihre Eindrücke.
Ich wollte noch was sagen, und zwar, was ich auch ganz wichtig halte an dem Punkt ist, als passionierte Busfahrerin, dass ich schon denke, dass alleine durch diese Entscheidung auch im ÖPNV wesentlich weniger Personen unterwegs sein werden und das sicherlich auch nochmal in Sachen Seuchenschutz eine große Rolle spielen wird. Ja,
dass da einfach die öffentlichen Verkehrsmittel etwas luftiger besetzt sind.
Ja, genau.
Frau Simon, danke für Ihren Anruf.
Ja, bitte.
Ein schönes Wochenende wünschen wir. Und ich habe jetzt noch am Telefon Anna Philippi.
Guten Tag, Frau Philippi. Hallo, ich bin 5 Wochen vom errechneten Geburtstermin und da herrscht bei mir schon eine große Verunsicherung, wie dann die Situation im Kreißsaal aussieht und ob das dann ein gefährlicher Ort ist zu dem Zeitpunkt. Und meine eigentliche Frage ist aber vor allen Dingen, ob es schon Erkenntnisse gibt, wie der Krankheitsverlauf bei Neugeborenen ist.
Herr Janssens?
Also zum ersten Punkt, seien Sie mal ganz unbesorgt. Ich glaube, dort, wo Sie betreut werden, ist man sich sehr wohl darüber bewusst, welche Verantwortung man da trägt. Und die Bereiche, in die Sie dann kommen, sind für Sie nicht kritisch. Also gehen Sie ganz entspannt dahin, bekommen Sie Ihr Kind. Sie selber, gehe ich mal davon aus, haben ja im Moment keine Infektion, Sie haben auch keinen Kontakt gehabt und wir wissen genauso, wie wir das von den Kindern wissen, zu den Neugeborenen ein bisschen weniger, weil da gibt es wenig Daten zu, aber gehe mal da mal von aus, ich extrapoliere jetzt einfach mal die Erfahrungen, die ja schon mit den kleinen Kindern und der Altersgruppe gemacht worden sind, dass das da offensichtlich nicht so verläuft, wie wir das in der gegenüberliegenden Richtung, nämlich bei den Alten hat. Also seien Sie ganz entspannt, keine Angst haben. Und ich glaube, man wird sich um Sie toll kümmern. Sie kriegen Ihr Kind und Sie gehen dann mit dem Kind nach Hause und dort sind Sie am besten aufgehoben.
Danke.
Frau Philippi, alles Gute wünschen wir von dieser Stelle aus. Ich begrüße jetzt am Telefon noch, das wird wahrscheinlich unsere letzte Anruferin sein, oder letzter Anrufer sein, Sigrid Mögle. Guten Tag, Herr Mögle.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich brauche keinen Rat, ich wollte etwas verteilen.
Dann?
Ich war mal beim Ordnungsamt tätig, längere Zeit, kenne von daher auch das Thema Seuchenbekämpfung. Und was mir wichtig wäre, einfach wer Gutes über die Sache weiß und Beruhigendes über die Sache weiß, der hat Dummschwätzern zu widersprechen. Ich habe heute Morgen auf dem Wochenmarkt einer Frau widersprochen, die Angst hat vor dem Irani, der neben ihr wohnt. Und nachher hat sie gesagt, sie hat mal mitgekriegt, dass sie von detaillierte Informationen zu dem Thema von einer 3-Buchstaben-Partei erhalten hat. Also, wer Besseres weiß, der hat zu widersprechen und beruhigend einzuwirken.
Herr Mögle, das ist ein sehr guter Ratschlag. Also keine Hysterie aufkommen lassen und tatsächlich. Und
ein ganz dickes Lob an die Frau aus Ostfriesland. Für die ist es sicherlich in gewisser Weise auch hart. Aber für solche Leute ziehe ich den Hut. Und da sollten wir uns alle ein bisschen eine Scheibe davon abschneiden, dass wir ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. In unserer Welt ist halt scheinbar alles so beherrschbar und deswegen ist der Einbruch auch so groß.
Herr Mögle, da haben Sie ein wunderbares Schlusswort dieser Sendung eigentlich gesprochen. Und ich grüße Sie ganz herzlich nach Stuttgart und wünsche Ihnen ein gutes Wochenende. Ich glaube, diesen Rat sollten wir, oder Herr Janssens, Herr Dietjen, das ist doch eigentlich dieses Ruhe bewahren und sich gleichzeitig gut informieren.
Da schließe ich mich auch gerne an. Gar nichts hinzuzufügen.
Absolut.
Herr Janssens, Uwe Janssens, Präsident der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmediziner. Sie sind jetzt gleich wieder auf dem Sprung in Ihr Krankenhaus, nehme ich an.
Ja, es geht jetzt weiter und wir schauen jetzt nach, wie es mit den neu ankommenden Patienten geht, wie es ihnen geht, wie wir sie umverteilen. Und da kommen ein paar Stunden auf uns zu. Ist schon eine Herausforderung, aber es macht auch Spaß, zu ordnen können und auch Leuten helfen zu können. Das ist ja das Schöne an dem Beruf.
Wir sind auf jeden Fall allen zu Dank verpflichtet, die jetzt sich so stark einsetzen. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Stefan Dietjen, Uwe Janssens, mein Name ist Katrin Heise. Nach 11 geht es hier in der Lesart um Schweigen oder Spalten. Wie können wir die gesellschaftliche Spaltung überwinden? Mit Kübra Gümüşay, Hans-Joachim Maas und Ulrike Ackermann. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.